Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Eine neue Woche, eine neue Folge, was mich bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und an dieser Stelle auch natürlich herzlich willkommen und ein Hallo an meinen Co-Host Pascal. Moin Pascal.
Moin Yannick und moin natürlich auch an alle, die zuhören.
Ja Pascal, diese Woche werden wir über ein Thema sprechen, was für viele jetzt bestimmt überraschend kommt, dass wir mal ausnahmsweise in diesem Podcast über dieses Unternehmen sprechen werden. Aber ich denke mal, angesichts der aktuellen Entwicklung werden wir nicht drum rumkommen. Deswegen haben wir uns dieses Thema ja auch ausgesucht. Wir werden wieder über Volkswagen und die Krise bei Volkswagen sprechen, vor allem natürlich in der Markengruppe Core, aber natürlich ein Thema, was auch für alle anderen Autohersteller Relevanz hat, wie es momentan bei Volkswagen auch aussieht. Und Pascal, gib uns doch mal so ein kleines Update. Wie sieht's denn jetzt momentan aus? Was geht ab in Wolfsburg?
Ja, genau. Wir haben uns natürlich mal vorweg irgendwie, natürlich haben wir uns die Frage gestellt, auf der einen Seite kommen wir an diesem Thema natürlich nicht vorbei, weil als ein Podcast, der auch wöchentlich irgendwie die Aktivitäten in der Automobilwirtschaft, vor allem in Deutschland begleitet, können wir natürlich diese Updates nicht liegen lassen. Auf der anderen Seite haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, worin kann jetzt unser Update nochmal, also wo kann unser Update allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal was mitgeben und was bieten? Und ich glaube, das tatsächlich einfach nochmal in aller Kürze zusammenzufassen, was jetzt gerade die jüngsten Entwicklungen sind und da kommen wir dann vielleicht später drauf, vielleicht auch so ein bisschen zusammenzufassen, welche Meinungsströmungen es vielleicht eigentlich so gibt, worin jetzt eigentlich die Gründe zu suchen sind für dieses Problem von Volkswagen und wo vielleicht auch eine Lösung drin liegt, weil da natürlich unfassbar viel momentan drüber gesprochen wird. Es gibt keine Talkshow im Fernsehen, die in der letzten Woche ohne das Thema Volkswagen ausgekommen ist. Unglaublich viel Meinung, unglaublich viel Kommentare. Und da wollen wir einfach mal versuchen, so ein bisschen das aufzudröseln, ein bisschen zusammenzufassen. Und ich glaube, da liegt dann trotzdem eine ganz inspirierende Folge für die ein oder anderen Gedanken dann auch nochmal vor. Das ist zumindest das, was wir ganz gerne erreichen wollen. Ja, Yannick, was ist in der letzten Woche passiert bei Volkswagen? Es gab dann ja doch nochmal, sagen wir mal, nach dem initialen Aufschlag im September, gab es jetzt ja doch letzte Woche nochmal wirklich Big News oder wirklich nochmal neue Entwicklungen, die ja auch zu neuem Unmut auf vielen Seiten und so weiter geführt haben, weil natürlich so ein paar neue Entwicklungen oder neue Details so ein bisschen publik geworden sind. Und das Ganze auch ein bisschen zusammenhängt, gerade mit den aktuellen Quartalszahlen auch, die dann veröffentlicht wurden von Volkswagen. Vielleicht schauen wir da einfach mal kurz drauf, um nochmal zu verdeutlichen, in welcher Position dieser Konzern eigentlich gerade ist. Also der Nettogewinn ist im Q3 24 um 64% auf 1,58 Milliarden Euro gesunken. Das operative Ergebnis um 42% auf 2,86 Milliarden Euro zurückgegangen. Aber der Umsatz mit 78,5 Milliarden Euro bleibt stabil. Und das zeigt natürlich, das zeigt einfach dieses immense Kosten- und Strukturproblem, was dieser Konzern gerade hat. Wenn du im Prinzip den Umsatz stabil hältst, da gar nicht groß einbrichst, aber im Prinzip einfach der Gewinn, das, was am Ende des Tages von all dem übrig bleibt, einfach so brutal einsinkt, die Umsatzrendite, wir haben im September, Yannick, schon drüber gesprochen, wie die eigentlich bei den einzelnen Konzernmarken und vor allem bei Volkswagen Pkw aussieht, aber die ist wirklich immer noch, man mag es ja kaum glauben, weil die ist ja schon unfassbar gering, aber immer noch im Sinkflug und die Umsatzrendite bei VW Pkw ist jetzt im Jahresvergleich von 2,4% auf 1,8% runtergerutscht. Und das ist natürlich eine absolut brutale Entwicklung, die einfach nochmal deutlich macht, vor welchen strukturellen Herausforderungen, nennen wir es mal ganz vorsichtig, dieser Konzern gerade steht. Gibt natürlich auch jetzt aktuell, na klar, wenn man jetzt ein bisschen sucht, was ist denn jetzt eigentlich die Gründe dann für auch jetzt aktuell wirklich für diese Finanzperformance? Jetzt muss man ja auch dazu sagen, eine Meldung letzte Woche war ja auch Audi-Werk in Brüssel wird endgültig schließen. Ja. Das hagelt, das sind natürlich dann so Sondereffekte, die vor allem jetzt aktuell auf die Performance von Audi und die Umsatzrendite von Audi natürlich nochmal einschlagen, was natürlich auf den ganzen Konzern nochmal seine Auswirkungen hat. Die Auslieferungen aber auch sind um 7% nochmal gesunken im Q3. Das Marktumfeld bleibt im Prinzip ein schwaches. Die Absätze erholen sich eben auch nicht, hier auf dem Heimatmarkt nicht, aber auch in China nicht. Ist ja auch was, wo wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen werden. Also das sind ja alles die Gründe dafür, warum wirklich diese Finanzperformance momentan so ist, wie sie ist. Und die zeigt ja wirklich aber auch in aller Deutlichkeit auf, wie die Situation momentan im Volkswagen-Konzern ist, Janik, ne?
So ist es. Also wenn du gerade die Finanzzahlen ansprichst, im Raum steht ja für die nächsten Jahre bis 2026 ja immer diese Marke von 6,5% an Rendite für die Kernmarke VW. Und um da hinzukommen, da sind nun mal jetzt diese harten Sparmaßnahmen, also wenn man dieses Ziel halten will, sind diese Sparmaßnahmen natürlich notwendig. Letzte Woche hat der Volkswagen-Finanzvorstand Arno Antlitz das auch nochmal, diese harten Einschnitte, die jetzt anstehen, auch nochmal verteidigt und hat gesagt, um das auch eben zu erreichen, müssen wir jetzt an vielen Stellen sparen. Das ursprüngliche Sparziel von 10 Milliarden Euro, das wurde nochmal nach oben korrigiert, da gibt es jetzt keine genauen Zahlen, aber er nannte eben auch, was du gerade gesagt hast, die schlechteren Marktbedingungen, die geringeren Einnahmen aus China. Jetzt gab es auch gerade letzte Woche nochmal die Meldung, dass BYD da auch in vielen Bereichen Volkswagen jetzt auch wirklich den Rang abgelaufen hat. Also für VW sieht es in China gerade überhaupt nicht gut aus. Erzähle ich jetzt auch nichts Neues, aber das zahlt eben auch nochmal darauf ein, oder beziehungsweise was heißt zahlt darauf ein, im Gegenteil. Das führt eben auch zu diesen Sparzielen, diesen harten Sparzielen, die notwendig sind. Und er sagte zum Beispiel auch, angesichts des starken Wettbewerbs sind momentan Preiserhöhungen in irgendeiner Weise der Produktpalette auch überhaupt nicht realisierbar. Deswegen ist der Fokus momentan eben auf Kostenreduzierung, auf Steigerung der Produktivitätszahlen. Für ihn ist eins der größten Probleme eben auch die Fixkosten in der Verwaltung, der Produktivität in den Werken, die Lohnkosten. Das sind die größten Herausforderungen, die VW vor allem natürlich für die Kernmarke momentan hat. Und eben, ja, diese schlechten Marktbedingungen, die benötigen oder bringen den Konzern eben dazu, diese Sparmaßnahmen auch einzuleiten.
Ja, und da gab es ja jetzt in der vergangenen Woche, und das war ja so ein bisschen auch der Auslöser wieder für sehr viele Diskussionen, gab es dann die ein oder anderen Details oder erste Details nochmal, worüber denn da wohl gesprochen wird. Daniela Carvalho, die Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates von Volkswagen, hat da nämlich in einer sehr viel beachteten Rede erstens wohl drei Werksschließungen, die potenziell im Raum stehen, gesprochen. Sie hat von Gehaltskürzungen gesprochen, die wohl die sämtliche Belegschaft im Prinzip betreffen. Da wird von 10% ist da wohl die Rede. Lohnkürzungen tatsächlich, so hat es bei Volkswagen ja auch noch niemals gegeben. Im Gegenteil, dass da Boni stehen wohl auf dem Prüfstand, so insgesamt. Das sagt nicht sie, sondern das war da auch nochmal dem der ein oder anderen Medien zu entnehmen, ist es wohl so, dass man damit wohl bis zu 2 Milliarden Euro jährlich einsparen will, insgesamt, indem man an die Löhne rangeht, aber eben auch an Boni und Ausschüttungen und Co. Und wie gesagt, drei deutsche Werke sollen da auf der Kippe stehen. Von zweien ist in der Vergangenheit immer so ein bisschen die Rede gewesen. Jetzt ist von drei Werken die Rede, von Stellenabbau, aber auch an den anderen deutschen Standorten. Also kein Standort darf sich sozusagen jetzt komplett sicher sein, dass man ohne jegliche Maßnahmen da irgendwie durch diese Krise durchkommt. Jetzt ist es so, Janik, jetzt hat es dann auch im Verlaufe der Woche dann aber auch schon Gespräche gegeben zwischen Gewerkschaften, zwischen den Vertretern auch von Volkswagen, die, ich zitiere Daniela Carvalho, ein erstes Signal seien, da vielleicht einen Kompromiss zu finden, in eine gemeinsame Richtung zu gehen. Man munkelt jetzt schon wieder so ein klein wenig auch in den begleitenden Medien, ob Werksschließungen vielleicht gar nicht mehr nötig seien, ob das vielleicht doch wieder vom Tisch wäre. Ich habe ja, Janik, wenn du dich erinnerst, im September, als wir die Folge da zum Volkswagen-Hammer sozusagen gemacht haben, habe ich gesagt, naja, vielleicht ist es natürlich auch jetzt ein bisschen hochgepokert, hochgefordert, um am Ende wirklich dann, sagen wir mal, das Größtmögliche dann doch umsetzen zu können. Also gehe ich erstmal hart rein als Unternehmensführung, sage, wir müssen hier richtig Tabula Rasa machen, um am Ende vielleicht dann auch auf sich ein klein wenig niedriger einigen zu können, ne?
Ja, das ist ja auch spannend zu sehen, also was in der letzten Woche auch medial los war, wenn man gesehen hat, dass selbst die Bild-Zeitung, die diesen VW-Hammer mit den drei Werksschließungen vorne auf der Titelseite hatte, mit einem zerbrechenden Volkswagen-Symbol, Volkswagen-Logo. Man sieht, welche Kreise das zieht, da merkt man schon mal die Brisanz und die Tragweite einer solchen Ankündigung, weil das ist ja wirklich was Unvorhergesehenes, was wir in der bundesdeutschen Geschichte so auch noch nicht hatten, dass wir über Werksschließungen von VW reden. Das haben wir in der letzten Folge im September ja auch schon besprochen, diesen Impact, der diese Ankündigung auch auslöst. Und ja, aber du hast natürlich recht oder du könntest recht haben, dass das natürlich jetzt erstmal sozusagen die Latte sehr hoch hängt, beziehungsweise, wenn man so will, sehr negativ hängt, sehr weit nach unten im Minusbereich hängt. Aber dann vielleicht eben auch da sich mehr Spielräume dann nachher für die Verhandlungen gibt. Also das ist schon eine ganz, glaube ich, eine ganz treffende Analyse. Wir hoffen alle natürlich, dass es nicht dazu kommt, zu diesen Werksschließungen, und dass die Implikationen und die Konsequenzen da wirklich im Rahmen bleiben und dass die Sozialpartner und die Tarifpartner sich da auf etwas Vernünftiges einigen und grundsätzlich auch, dass der Konzern da wieder in die Spur kommt. Aber das ist natürlich ein Thema, was uns schon lange treibt oder umtreibt. Und das wird jetzt auch nicht von heute auf morgen wieder in den grünen Bereich gehen. Also das wird es auf jeden Fall nicht sein.
Nein, und die Frage ist ja, und das habe ich ja vorhin auch gesagt, wenn man mal so ein bisschen mal in die Analyse reingeht, woran das jetzt eigentlich liegt und man mal versucht, so ein bisschen die Meinungen auch so ein bisschen mal so zu sortieren und da mal so ein bisschen die Kommentierungen dieser ganzen Nummer ein bisschen zu sortieren. Und da habe ich mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht, um mal zu versuchen, eigentlich so ein bisschen diese Strömungen irgendwo ein bisschen abzubilden, um mal zu schauen, was erscheint denn jetzt eigentlich irgendwie wie wahrscheinlich? Weil im Endeffekt ist das immer die Frage nach, die Analyse ist, der Gründe ist ja im Prinzip immer der Ausgangspunkt dafür, da auch irgendwo Lösungen für zu finden, weil momentan liegen die Lösungen auf der Seite der Kostenreduktion. Ob das aber langfristig sozusagen ausreicht, um diesen Konzern wieder in die Spur zu bringen, das ist ja eine ganz andere Frage und ob das nicht jetzt einfach kurzfristige Maßnahmen sind. Aber wenn wir da mal reingucken und ich möchte mal ein bisschen mit einer Sache starten, Janik, da können wir gerne mal drüber diskutieren. Ich habe mal den Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer mal zitiert, ein Interview mit dem ZDF gefunden und dort sagt er, Deutschland ist eine Katastrophe. In Deutschland brechen Brücken zusammen, in Deutschland ist die Bahn unvorstellbar schlecht, in Deutschland haben wir die höchsten Energiepreise der Welt, wir könnten es fortsetzen. Also Deutschland ist ein riesiges Sanierungsproblem und deshalb hat VW in Deutschland ein Problem. Also er bezieht es wirklich ganz, ganz stark auf den Industriestandort Deutschland, darauf, dass im Prinzip ein Hersteller, vor allem ein Volumenhersteller, eigentlich mit diesen Kostenstrukturen, die man in Deutschland industriepolitisch immer vorfindet, gar nicht vernünftig arbeiten kann, so ein bisschen. Ja. Dazu, sagt er, dazu kommt noch Niedersachsens Beteiligung an Volkswagen, weil gerade die politische Beteiligung an diesem Konzern hat einfach über Jahre und Jahrzehnte im Prinzip Strukturen zementiert und an bestimmten Strukturen nicht rütteln lassen, die eventuell aber gar nicht mehr gesund waren. Ja, halte ich auch in der Analyse definitiv nicht ganz falsch, weil wir haben uns ja vor 2 Monaten, als wir die Folge zu Volkswagen aufgenommen haben, haben wir uns auch darüber unterhalten, dass ganz, ganz sicherlich Volkswagen als Konzern, als Unternehmen sicherlich Strukturen geschaffen hat, die, wie wir alle wissen, jeder, der sich mit diesem Konzern ein bisschen näher beschäftigt, weiß das, die einfach einem Amt nahe kommen mit unfassbar vielen Hierarchieebenen, Entscheidungsträgern, unfassbar vielen Absprachen, unfassbar viel Bürokratie. Und aber eben gerade durch die politischen Verflechtungen in diesem Konzern eigentlich nie so richtig hat Aufräumarbeiten, sage ich es mal, zugelassen, weil einfach viele Maßnahmen, die vielleicht auch in der Vergangenheit schon nötig gewesen wären, einfach absolut undenkbar waren mit einem Bundesland, was sozusagen als Mehrheitseigner dieses Unternehmens im Prinzip viele von solchen Maßnahmen, die in der Vergangenheit vielleicht auch schon Personalabbau und Co. nötig gemacht hätten, sich verboten hat. Ja. Und wie gesagt, das ist, Janik, wie siehst du das? Das war jetzt ein bisschen eine Meinung oder eine Analyse, die vor allem auf dem Standort Deutschland baut. Weil er auch sagt, das vielleicht noch als kleiner Zusatz, weil er nämlich auch sagt, wir sehen doch aber an anderen Konzernmarken zum Beispiel, die mit einem ganz ähnlichen Portfolio eigentlich oder zum Teil ja den ähnlichen, den gleichen Modellen plattformtechnisch nämlich viel, viel besser performen. Aber sie performen halt, sie müssen das halt auch nicht sozusagen aus dem Standort Deutschland heraus tun.
Ja, also erstmal zu dem Punkt, den Ferdinand Dudenhöfer auch angesprochen hat, sozusagen den Sanierungsfall Deutschland. Das ist natürlich, wenn man so will, Volkswagen ist eine Art ja Symptom für genau diesen Sanierungsfall Deutschland. Das ist natürlich nicht nur die Infrastruktur, wo es dann Probleme gibt, die starren Strukturen, die wir natürlich in vielen in Bereichen auch der Gesellschaft in Deutschland vorfinden, mit der massiven Bürokratie, die wir vorfinden. Also man kann eigentlich in vielen Bereichen sehr viele Parallelen zwischen VW und dem und der Bundesrepublik eigentlich ziehen, auch was das Thema Digitalisierung angeht. Also da diese Büchse der Pandora müssen wir an der Stelle gar nicht aufmachen, wenn wir uns anschauen, wie das Land digitalisierungstechnisch oder vielleicht sogar der Kontinent Europa vielleicht auch digitalisierungstechnisch aufgestellt ist im Vergleich zu China, im Vergleich zu den USA. Da haben wir an dieser Stelle ja auch schon viel drüber gesprochen. Also ja, das ist sicherlich, da kann man die Parallelitäten sehen und die Probleme auch sehen und die geringe Beweglichkeit und Flexibilität, die der Konzern besitzt, den vielleicht auch der Staat Deutschland besitzt. Und das Stichwort Flexibilität, und du hast es gerade schon angesprochen, ist eigentlich ein ganz gutes, weil im Bereich oder im Konzern gibt es, wie gesagt, ja auch Marken, denen es momentan etwas besser geht, die ein bisschen besser aufgestellt sind. Und das hat auch Arno Antlitz nochmal in seiner Ansprache zu den Quartalszahlen gesagt, dass er zum Beispiel Skoda, die tschechische Marke, Tochter von Volkswagen, eben so ein bisschen auch als Vorbild sieht, weil da sehen die Zahlen nämlich deutlich besser aus. Also da sind das operative Ergebnis in den Pluszahlen, auch der Umsatz ist deutlich im Plus im Gegensatz zu den anderen Markengruppen oder Marken, haben sich die Ergebnisse positiv entwickelt. Auch zum Beispiel eine Rendite von über 8%, die sie da vorweisen können. Und das liegt eben zum einen an der sehr wettbewerbsfähigen Kostenstruktur und eben auch an der Flexibilität, die sich Skoda zum Beispiel im Bereich der Produktion eben auch bewahrt hat. Ich hatte die Freude und die Gelegenheit in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche sogar schon mit dem Produktionsvorstand von Skoda, Andreas Dick, dem neuen Produktionsvorstand von Skoda, zu sprechen. Und der mir das auch nochmal alles sehr detailliert erklärt hat, wie sich Skoda momentan auch vor allem natürlich in der Produktion flexibel aufstellt. Es geht dabei um parallele Produktion von Verbrennern und Fahrzeugen auf Basis von MEB, also Elektrofahrzeugen. Es gibt eine hohe Arbeitszeitflexibilität eben immer, um auf die Nachfrage zum Beispiel bei Elektroautos zu antworten. Für ihn ist die Wettbewerbsfähigkeit, das ist natürlich vielleicht am Ende des Tages auch eine Floskel, aber für ihn ist die Wettbewerbsfähigkeit seine Nummer 1 Priorität momentan. Und das ist sicherlich auch eine schlaue Prioritätensetzung angesichts der aktuellen Situation. Und für ihn sind eben diese Flexibilitätsmaßnahmen und natürlich auch Digitalisierungsmaßnahmen, aber das gilt ja eigentlich für alle. Und daran arbeiten ja auch die meisten OEMs momentan auch in Sachen Digitalisierung, sich besser aufzustellen, aber eben auch in Sachen Flexibilisierung, wovon natürlich Skoda auch profitiert. Und das muss man natürlich an der Stelle auch klar sagen, sind die geringeren Lohnkosten in Tschechien. Das ist auch Fakt und auch an anderen Standorten. Skoda ist ja auch in Indien aktiv und natürlich über Joint Ventures auch produziert Fahrzeuge eben auch in China. Und da ist natürlich dieser Faktor, trägt natürlich zu dieser wettbewerbsfähigen Kostenstruktur, wie es Arno Antlitz formuliert hat, natürlich bei. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Aber eben auch, und das ist vielleicht auch eine Frage, die man diskutieren kann, eben auch in der Produktion eine sehr hohe Flexibilität, was Verbrenner und was E-Autos anbelangt. Also man versteift sich da sozusagen jetzt nicht, wir produzieren jetzt oder wir versuchen jetzt Werke komplett umzurüsten auf Elektromobilität. Da hat Andreas Dick im Interview auch gesagt, dass das momentan nicht geplant ist für Skoda. Und unter anderem, was dann auch noch an anderer Stelle im Kontext Skoda interessant ist, dass für Skoda momentan keine betriebsbedingten Kündigungen anstehen. Es soll zwar eine Personalreduktion geben von 12.000 auf 10.000 MitarbeiterInnen, aber das passiert dann durch demografische Effekte. Mhm. Und auch interessant eine Aussage, die auch der Skoda-Chef Zelmer selbst gesagt hat, dass Skoda eine Preisparität zwischen Verbrennern und E-Modellen anstrebt. Also das neue E SUV Elroq zum Beispiel, das soll knapp über 30.000 Euro kosten und liegt dann ungefähr auf dem Basiseinstiegspreis auch vom Karoq, also dem Verbrenner-Pendant. Also das sind alles so Maßnahmen und alles so ein Status quo, wo man sagen könnte, da könnte sich vielleicht der VW-Konzern oder die VW-Kernmarke vielleicht auch ein Vorbild oder ein Idealbild irgendwo zeichnen. Natürlich sind die Marktbedingungen und die Bedingungen in dem jeweiligen Produktionsland nicht eins zu eins zu vergleichen. Das ist ja definitiv so. Aber vielleicht gibt es ja doch da an der einen oder anderen Stelle Anstöße, um sich da eben zu verbessern.
Ja, es gibt ja vor allem auch hier und da ja auch Beispiele, wie das vielleicht auch ein bisschen anders laufen kann. Das ist zum Beispiel auch was Ferdinand Dudenhöfer in seinem Interview nochmal gesagt hat. Naja, schauen Sie sich mal Opel an unter der Führung von Stellantis. Auch Stellantis momentan nicht ohne Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber Stellantis hat eben diesen, sagen wir mal, Gesundungsprozess in einem auch viel Markenkonzern auch schon irgendwo ein bisschen hinter sich, durch auch harte und starke Maßnahmen. Carlos Tavares ist nicht bekannt dafür, da zimperlich irgendwie zu sein, sondern irgendwie ganz konsequent auf Marge zu gehen und zu sagen, wir stellen uns hier wirklich so auf, wie wir uns aufstellen müssen. Wie gesagt, Stellantis auch gerade nicht ohne Schwierigkeiten und Probleme, aber Opel hat das auch in Deutschland und auch am Standort Deutschland durchaus wieder auf die Beine geholfen, über die Skaleneffekte gemeinsam mit Stellantis auch das erzielen zu können. Und wenn man dann auch wiederum, ich jetzt dann einem Ferdinand Dudenhöfer entgegnen würde, naja, die Skaleneffekte, die hat aber ein Volkswagen mit einer Plattformstrategie über verschiedene Marken theoretisch auch. Ja. Mhm. Also wo ist denn Skaleneffekt, wenn nicht zwischen VW, PKW, Skoda, Seat, Cupra. Also das sind so Dinge, da zu sagen, Volkswagen hätte keine Skaleneffekte und das ist das Problem. Weiß ich es nicht, finde ich jetzt nicht ganz so treffend in der Analyse, aber es geht natürlich auch am Standort Deutschland, wenn man sich mal ein bisschen die Gesundung von Opel anschaut, geht es natürlich auch irgendwo auch, aber auch nicht ohne harte Einschnitte. Ja, also das muss man ja auch sagen. Ja? Auch Opel hat natürlich einen starken Aderlass gehabt und ist dadurch jetzt auch wieder irgendwo zukunftssicherer aufgestellt. Aber wenn ich jetzt mal auf so Sachen wie, so auf Marken wie Skoda, Seat schaue, ist auch eine Sache, die wir in den letzten Wochen, Monaten immer wieder angesprochen haben, vor allem auch, wenn es ein bisschen im Bereich der Produktion ging, haben wir immer eine Sache festgestellt und analysiert. Das sind diese, in Anführungszeichen, kleineren Marken im Konzern, hatten schon immer die Herausforderung, aus wenig viel zu machen. Das heißt, die kennen das, dass sie sich im Prinzip an ihren Standorten immer die Frage stellen müssen, wie kann ich denn möglichst flexibel, möglichst effizient, wie kann ich möglichst viel rausholen, weil nicht die gleichen Mittel wie in Wolfsburg. Das ist ja auch sowas, was man immer mal häufig mal so hört, so naja, wir sind halt auch nicht Wolfsburg und wir können hier nicht sozusagen mit der großen Gießkanne die Mittel und die Investitionen ausgießen. Wir müssen zusehen, wie wir klarkommen. Und genau das ist natürlich was viele von den deutschen Standorten und vor allem in Wolfsburg natürlich nicht machen musste. Wenn du da die Herausforderung hattest, irgendwie produktiver zu sein, dann hast du gesagt, dann brauchen wir noch mehr Leute und dann brauchen wir noch eine Linie mehr und dann machen wir eine Werkserweiterung und dann, das ist natürlich auch die Herausforderung in der Historie sind natürlich auch auf den, in den unterschiedlichen Ländern, auf der Iberischen Halbinsel, haben wir schon häufig drüber gesprochen, dass das ganz, ganz stark eine Kultur dieses aus wenig viel Machens gibt und in Tschechien ist das genauso, ne?
Ja, genau. Also das ist ja, vielleicht ist es jetzt kein Hot Take, aber vielleicht wurde bei Volkswagen in der Vergangenheit eben auch zu wenig auf Kosten geachtet und das wäre so ein bisschen die Quintessenz daraus. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert jetzt in der mittelfristigen Zukunft mit dem Konzern? Wird er ja dann in welcher Form er eben am Ende des Tages auch schrumpfen wird oder wie er sich gesund schrumpfen muss? Ich meine, wir müssen natürlich mit solchen Aussagen und solchen Prognosen immer auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir besprechen ja auch immer hier noch sozusagen Menschen, die um ihre Beschäftigung bangen. Und das ist ja ein sehr, sehr ernstes Thema.
Ja, aber deswegen ist das ja, Janik, deswegen ist das ja was so unbedingt so, warum wir das ja auch so diskutieren, weil das, was du vorhin gesagt hast, war ja ganz kurz, hast du irgendwann mal so einen Satz gesagt, wie es kann ja keiner, also hoffen wir mal, dass das nicht so groß ausfällt und so weiter. Ja, jetzt kannst du natürlich aus einer distanzierten Betrachtungsweise sagen, ja, es ist doch ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das soll im Endeffekt machen, was es will, ja, und was es halt braucht, um wieder zu arbeiten. So, sollen sie das mal zusehen. Aber so ist es natürlich nicht, weil wir reden über eins der größten Unternehmen in Deutschland überhaupt. Und es ist natürlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland natürlich ein absolutes zentrales Unternehmen, ein zentraler Arbeitgeber, von dem man natürlich einfach mit reinem Interesse am Standort Deutschland nicht hoffen kann, also hoffen muss, dass es diesem Unternehmen gut geht, gleichzeitig aber nicht hoffen kann, dass es jetzt irgendwie sämtliche sozusagen Karten zieht, um da wieder zu gesunden und zehntausende Menschen irgendwie auf die Straße setzt. Natürlich kann man das nicht hoffen als Beobachter.
Ja, die Frage ist aber auch ein bisschen, ohne jetzt ganz konkret auf die Maßnahmen zu schauen, die jetzt wirklich anstehen, aber was man so ein bisschen auch aus der Branche gerade hört, von wenn man mit so ein paar Insidern, ein paar Branchenkennern so spricht, dann hört man, dass jetzt viele, dass jetzt die große Angst umgeht und es oftmals jetzt nur noch darum geht, sozusagen die eigenen Pfründe zu sichern und den Status quo jetzt, und das ist etwas, was wir auch schon diskutiert haben, aber so ein bisschen, ja, es geht so die Angst um, wie ist denn jetzt eigentlich auch, und gar nicht so sehr nur in Anführungszeichen an der Basis, sondern natürlich auch im mittleren Managementbereich und in den oberen Etagen, auch an den strategischen Schalthebeln, geht so ein bisschen die Sorge um, ja, wie geht's jetzt weiter und wie kann ich jetzt sozusagen den Status quo, den ich momentan habe, eben auch sichern? Und das ist natürlich umgekehrt, und wir sind diese Woche ja auf unseren eigenen Veranstaltungen unterwegs, auf dem Automotive IT Car Summit und auf dem Mobility Circle, wo wir natürlich auch ganz klar und ganz konzentriert uns anschauen, ja, wie sieht's denn bei den Zukunftsthemen aus? Wie sieht's denn beim Thema Software-Defined Vehicle? Wie sieht's denn beim Thema autonomes Fahren oder neuen Mobilitätsdienstleistungen aus? Alles Geschäftsfelder der Zukunft. Und da muss man sich jetzt auch schon wieder die Frage stellen, wird jetzt der Schwung, der vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen reingekommen ist, und auch die Erkenntnis bei vielen Herstellern, unter anderem natürlich auch bei Volkswagen, wie man das Thema angehen kann, und man entwickelt so langsam eine Idee, wie man über neue Geschäftsmodelle nachdenken kann, wie man das Auto der Zukunft aufbauen kann, mit welchen Methoden, mit welchen Mitteln, mit welchen Prozessen, mit welchen Partnern kann man das erreichen. Und jetzt habe ich das Gefühl, und das ist so ein bisschen das, was man auch so aus der Branche hört, das könnte jetzt schon wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also dieser Innovationsprozess, der vielleicht ein bisschen in Gang gekommen ist in den letzten Jahren, der könnte sich jetzt natürlich auch da wieder eindeutig wieder verlangsamen, wenn es jetzt wieder nur darum geht, sozusagen ums nackte Überleben zu kämpfen. Das sind ja aber eigentlich trotzdem auch Themen, die Unternehmen für die Zukunft aufstellen müssen am Ende des Tages. Und dann ist eben die Frage, ja, wenn diese Themen jetzt vernachlässigt werden, was wir natürlich alle nicht hoffen, auch weil wir natürlich als Automotive-IT vor allem und Automobilproduktion ja über die Innovationsthemen ja auch schreiben und uns das ja unser Kerninteresse ist, ob sich da jetzt sozusagen die Branche aufgrund dieser Situation, wie wir sie jetzt vorfinden, eben vielleicht am Ende des Tages wieder ein neues Bein stellt und dieser Prozess da wieder verlangsamt wird und es fast zu einer Art Teufelskreis kommt, dass man sich jetzt wirklich wieder nur um die mittelfristigen oder kurzfristigen Sorgen kümmert und die langfristigen Herausforderungen dann wieder vernachlässigt. Also da sehe ich auch wieder ein Problem, ein zusätzliches Problem auf die Branche zukommen.
Und das wäre ja meiner Ansicht nach, das wäre ja grundfalsch, weil ich habe vorhin gesagt, wir greifen mal so ein paar Strömungen auf und ein paar Meinungen, und eine haben wir jetzt gerade besprochen, das ist ein bisschen der Standort Deutschland, das ist hier die, das sind die Kostenstrukturen in Deutschland, okay. Das andere sind natürlich aber schon auch technologische Versäumnisse auch dieses Konzerns und auch in der Volkswagen Pkw in der Kernmarke. Ich habe auch einen schönen Kommentar gelesen, den ich auch ganz gut nachvollziehen konnte. Der war, naja, wir diskutieren jetzt wieder über vieles, wir diskutieren viel über den Standort Deutschland, wir diskutieren viel darüber, ob jetzt Elektromobilität jetzt das Richtige ist oder nicht das Richtige ist. Und dann war aber die Meinung von diesem Kommentar auch irgendwo, naja, aber wenn wir mal ehrlich sind, vor allem die Produkte, die Volkswagen in den letzten Jahren sozusagen herausgebracht hat, waren dann auch mindestens mal eine ganze Weile lang, aber auch nicht mehr das, was eigentlich der Anspruch von Volkswagen sein sollte. Denn sie waren A, nicht mehr günstig genug, um sozusagen weiterhin wirklich ein Volkswagen zu sein. Sie waren aber auch B, nicht mehr gut genug, um diese Preise sozusagen zu rechtfertigen. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis war nicht mehr gegeben, vor allem nicht, wenn man das Ganze mit erstens anderen Konzernmarken wie Skoda und Seat Cupra vergleicht. Zweitens vor allem aber auch nicht, wenn man das Ganze vergleicht mit zum Beispiel den Südkoreanern, Hyundai Kia, die da richtig den Rang abgelaufen haben mit hochwertigen Produkten, die nicht auf dem Preisniveau liegen von Volkswagen-Fahrzeugen. Und dass einfach gerade dieser, vor allem auch dieser Start in die Elektromobilität rein, dieser Start mit einem ID3, der einfach ehrlicherweise sicherlich nicht auf dem Level gewesen ist, auf dem zu dem Zeitpunkt schon andere Fahrzeuge gelegen haben auf dem Weltmarkt und dafür einfach auch mit deutlich jenseits der 30.000 auch zu einem falschen Preisniveau. Also man kann auch diese Diskussion natürlich aufmachen, liefert Volkswagen eigentlich noch einen Volkswagen, ja? Man ist jetzt aktuell so ein bisschen mit dem, muss man schon sagen, so mit dem aktuellen Passat, aber auch dem ID.7 wieder so ein bisschen on track, da wirklich gute und sinnvolle Fahrzeuge zu liefern. Aber auch, wir haben es lange und oft diskutiert, auch in eigenen Folgen dazu, der Volksstromer ist bis heute noch nicht gekommen und die bezahlbare Elektromobilität ist noch nicht gekommen. Sind die Fahrzeuge wirklich technologisch dort, wo Volkswagen als Anspruch oder mit dem Anspruch, den Volkswagen eigentlich für sich einnehmen muss, sind die Fahrzeuge wirklich besser als andere Fahrzeuge? Und ich glaube, da darf man auch in den letzten Jahren zu dem Fazit kommen, dass das nicht der Fall gewesen ist und dass man damit eben in China nicht mithalten kann. Mhm. Ja, viele machen momentan auch, und das ist ja auch was, wo ich wirklich sage, das ist dann wirklich auch irgendwie echt weit hergeholt, ehrlicherweise. Meine ganz persönliche Meinung, dass man jetzt im Prinzip damit, mit diesem Beispiel Volkswagen, diese Diskussion rund um Elektromobilität, ist das überhaupt richtig und ist das Verbrenner aus 2035 richtig? Und da sehen natürlich jetzt viele wieder ihre Zeit gekommen, um zu sagen, ja klar, wenn wir hier natürlich jetzt hier mit grüner Planwirtschaft hier in der EU agieren, dann kann das alles nicht funktionieren. Also der Fokus auf Elektromobilität erklärt jetzt nicht, warum man im Elektromobilitätsmarkt Nummer 1 China einfach mit diesen Produkten nicht mehr mithalten kann auf dem eigenen Markt. Ja, preislich nicht, technologisch nicht. Klar, Subventionen mal abgesehen. Wir haben auch China viel diskutiert, brauchen wir an der Stelle nicht aufdröseln. Aber da ist ein bisschen die Frage, hat man technologisch wirklich alles gegeben, was man geben konnte? Hm. Hat man diesen Anspruch, Technologieführer zu sein, hat man diesen Anspruch, ich bemühe jetzt nur den Slogan von Audi, aber mal für die ganze Branche gesprochen, Vorsprung durch Technik irgendwie zu liefern, ist man diesem Anspruch in den letzten Jahren und vor allem auch in der Transformation aktuell eigentlich gerecht geworden? So. Im Übrigen, Skoda ist erfolgreich, auch weil zum Beispiel ein Skoda Enyaq super erfolgreich ist, ja, und da ein gutes Produkt abgeliefert worden ist, was in der jeweiligen Klasse ist, ja auch kein günstiges kleines Elektroauto, aber was in der jeweiligen Klasse für sich gesprochen definitiv einfach ein wirklich gutes Elektroauto geworden ist und deswegen auch mit hohen Verkaufszahlen, ja, deutlich höher.
Im September glaube ich Nummer 1 in Deutschland.
Genau, ja, und das ist sowas, da muss man einfach auch sich Fragen stellen, ob die Produktpalette auch wirklich in den letzten Jahren so richtig geworden ist. Dazu kommt dann aber auch, und das auch mal um sozusagen denjenigen, die sagen, ja, die Elektromobilität daran und der Wandel zur Elektromobilität ist im Prinzip schuld, nochmal entgegenzugehen, riesige Probleme auch dann am Ende mit Verbrennern gehabt, denn die Einführung vom Golf begleitet mit riesigen Softwareproblemen, mit Dingen, die absolut hinten und vorne nicht mehr State of the Art waren. So, da geht's dann auch gar nicht um den Motor und um den Antrieb und so weiter, der entsprechend dann verbaut ist. Ja?
Und jetzt setze ich am Ende unserer Folge noch einen drauf, denn wir sind ja kleine Transparenzoffensive. Wir zeichnen ja vorauf und wir wissen die aktuellen Zahlen noch nicht, was die Wahl in den USA betrifft, die diese Woche ja auch ansteht. Und da setze ich jetzt nochmal einen oben drauf, wenn wir diese Woche einen neuen US-Präsidenten namens Donald, einen neuen alten im wahrsten Sinne des Wortes alten, US-Präsidenten Donald Trump haben. Dann kommt nochmal, das sollte uns alle sehr zu denken geben, nochmal ein Faktor hinzu, der das Klima für vor allem für die Industrie in Europa natürlich auch nochmal immens beeinflussen wird. Wir haben jetzt ja gerade letzte Woche die Beschlüsse der Strafzölle gegenüber China von der EU mitbekommen. Die sind durch da kann auch noch mal einiges auf den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa zukommen, was wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht so absehen. Also das ist eine zusätzliche Problemdimension, der sich natürlich auch die Verantwortlichen bei VW und bei allen anderen Unternehmen Deutschlands und Europa natürlich auch auseinandersetzen müssen. Und ich sag mal so, es wird alles nicht einfacher, es wird alles nicht weniger komplex in den Herausforderungen. Und Pascal, wir sind dabei, das zu begleiten. Und die Themen werden nicht weniger, sie werden komplexer und schwieriger auch zu erfassen und auch die Auswirkungen darauf für unsere Branche, für die Automobilbranche und Technologiebranche eben auch abschätzen zu können. Also das bleibt spannend.
Jannik, wir begleiten das weiter. Wir hoffen, dass wir heute auch nochmal ein paar Aspekte haben reinwerfen können, die sozusagen fürs Nachdenken über die Gesamtsituation, über die Gesamtgemengelage nochmal irgendwie hilfreich waren. Klar ist, und das ist für mich mein Fazit, egal aus welcher Richtung man jetzt hier irgendwie die Meinung hat und reinwirft, ich glaube, die Wahrheit liegt wie so oft irgendwie in der Mitte. Ich glaube, es ist sowohl in schwierigen Marktbedingungen hier in Deutschland, schwierigen industriepolitischen Bedingungen in Deutschland zu suchen, genauso wie auch der Grund auch in einem, sicherlich auch in Versäumnissen rund um die Produktpalette und die technologische Entwicklung und die Technologieführerschaft angeht. Ich glaube, in all dem ist sicherlich irgendwo der Grund dafür zu suchen, warum es momentan nicht so läuft. Und Jannik, du sagst es, wir beobachten diese komplexe Situation natürlich weiter und ja, schauen mal, in welche Richtung sich das in Zukunft entwickelt und wie natürlich die Lösungen dafür aussehen und ob sie hoffentlich auch langfristiger Natur sind.
Das machen wir ja. Und wie immer gilt, wir freuen uns über jegliche Kommentare, auch bei LinkedIn, wenn wir die Folge dann natürlich auch bei Social Media posten, und geben Sie Ihre Meinung zur aktuellen Lage bei VW ab und in der Autoindustrie. Und ja, Pascal, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
So sieht's aus. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.